geile Marke ist gleich viele Kunden. Naja, vielleicht. Auf jeden Fall ist es ein gutes Indiz dafür. Ich spreche heute mit Raphael Auferbauer von Outlies, Max Runge vom Maurer und Thomas Friers von der Shopware-Agentur Xero Graphics darüber, was heutzutage Marken wirklich spannend für eine Kundschaft macht. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute wieder mit einer Roundtable-Podcast-Folge und ich habe dafür wirklich coole Gäste eingeladen. Unter anderem einerseits mal den Raphael von Outlies. Raphael kenne ich schon einige Zeit lang und ist ein Mensch, der sich, glaube ich, den ganzen Tag über nur mit Brands beschäftigt. Wer er genau ist und dergleichen, dazu kommen wir dann gleich. Als zweiter den lieben Max. Der Max war auch schon mal circa vor einem Jahr bei uns als Speaker zu Gast, ist selbst in einem Shop tätig, einem Familienbetrieb, den es schon mehrere Jahre gibt und freue mich auch extrem, dass wir dich heute mit dabei haben. Und den lieben Thomas Friers, ich glaube, den kenne ich schon am längsten aus der Runde, noch aus meinen vorherigen Arbeitgeberzeiten. Kenne ich den Thomas schon in seiner Agenturtätigkeit. Sie entwickeln Online-Shops ganz stark mit dem Fokus Shopware. Wer er ist und was er tut, erfahrt ihr dann gleich. Ich würde sagen, Raphael, beginnen wir mal bei dir. Wer bist du, was machst du, was hast du zum Frühstück gegessen?
Sehr gern, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin der Raphael, Co-Founder der Branding-Agentur Outlies. Wir machen Branding für diejenigen, die groß denken. Und meine Rolle ist so die des Geschäftsführers, aber auch in der Markenstrategie die des Coach. Bedeutet, den Tiefgang im Gegenüber wirklich zu provozieren. Und ich habe eigentlich so meine Leidenschaft für Branding eigentlich durch den Sport gefunden. Also ich bin schon als Dreijähriger, wie es für ein österreichisches Kind gehört, auf den Ski gestanden, war absolut atomic geil. Und ja, habe da das erste Mal verstanden, so ein bisschen irgendwie geben mir die Brands ein bisschen mehr als nur das Produkt. Und ganz besonders verstärkt hat sich das dann, wie ich mit einer Motocross-Karriere begonnen habe, im Alter von 9 Jahren. Und habe dort einfach eine ganz enge Verbindung zu gewissen Brands aufgebaut, weil sie es geschafft haben, mir ein Lebensgefühl über das Produkt hinaus zu vermitteln. Also sie haben echt das Gefühl gegeben, sie befähigen mich dazu, wirklich einmal in die Fußstapfen meiner Idole zu treten. Und das ist das, was bei mir wirklich begonnen hat, dass ich eine große Leidenschaft für Brands entwickelt habe. Und ja, danach durfte ich eine großartige Ausbildung genießen im Bereich Grafik-Kommunikationsdesign. Und im Zuge dieser habe ich meine beiden Co-Founder kennengelernt, wo wir sehr schnell auch verstanden haben, wir ergänzen uns sehr gut. Und eigentlich mit 16, 17 war klar, irgendwann gibt es uns gemeinsam. Und was ich gefrühstückt habe, ist ein Müsli und ein frisch gepresster Orangensaft.
Wahnsinn. Sehr österreichisch.
Ist sehr, das sehr so?
Naja, das Kipferl mit Marmelade hätte gefällt, glaube ich, noch. Perfekt, genau. Vielen Dank, Raffi. Max, magst du dich vielleicht kurz als Zweiter in der Runde vorstellen?
Sehr gerne, auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist der Max und gemeinsam mit der Familie führen wir das Foodgeschäft Maurer. Das mittlerweile doch schon ein paar Jahre, so wie du gesagt hast. Mittlerweile sind wir jetzt im 151. Jahr und wir haben zwei Geschäfte in Wien, eins auf der Marilferstraße, das ist sozusagen unser Stammhaus, und jetzt auch seit dem Sommer am Karlsplatz in der Opernpassage. Und ich bin jetzt vor allem seit 2 Jahren mit in der Firma, bin vor allem für den Ausbau Online-Shop zuständig, aber werde natürlich auch von der Familie sozusagen von der Picke auf überall eingesetzt, heißt sowohl auch Verkauf in den verschiedenen Filialen, aber auch natürlich mit dem Vater, mit dem Einkauf, hier, welche Produkte möchten wir nächstes Jahr mit in die Kollektion aufnehmen, dass ich dann aber auch für den Vertreter Termine mit dabei bin, wo wir sagen, hey, was möchten wir für nächsten Winter beispielsweise schon wieder mit dabei haben. Grundsätzliche Fragen zu Strategieentwicklung, eben auch das Thema den neuen Shop, den wir jetzt diesen Sommer gelauncht haben. Ist das etwas, das auch ich gut finde, nachdem ich ja jetzt in die weitere Generation eingestiegen bin und sich sonst die Frage gestellt hätte, hey, wenn ich das nicht machen möchte, würden überhaupt meine Eltern oder auch die gesamte Familie das weitermachen wollen, nachdem unklar wäre, wenn ich das Ganze nicht übernehmen würde. Dementsprechend werde ich da eigentlich nicht nur in Online-Shop, auch wenn das jetzt so mein Hauptgebiet ist, mit einbezogen, sondern auch in wirklich alle anderen Funktionen.
Ja, voll. Also genau. Eigentlich fast Eigentümerübernahme, also wie als wäre es dein eigenes Baby, nur dass ja schon ein Nest vorhanden ist.
Genau, dass wenn der Onkel und die Eltern in den wohlverdienten Ruhestand gehen, dass ich das bestmöglich übernehmen kann und gerne auch noch eine weitere Generation und vielleicht auch weitergeben kann.
Sehr cool. Da spricht man auf jeden Fall von Verantwortung. Zu guter Letzt, mein namensgleicher Mensch Lieber Thomas, stelle ich auch gerne mal vor.
Ja, hi, ich bin der Thomas Friers, Gründer und Geschäftsführer der Xau Graphics GmbH. Wir bauen großartige E-Commerce-Projekte mit Shopware. Und ja, wie hat es mich da hingetrieben? Der Plan meiner Familie war eigentlich ursprünglich, dass ich auf der einen Seite von der Familie in die Fleischindustrie gehe. Das war eigentlich nicht so das, was mich so gereizt hat. Da kommt aber noch mein Nachnamen her sozusagen. Aber der andere Plan war, dass ich Architektur studiere und irgendwann einmal das Büro, in dem ich jetzt heute in Villach sitze, übernehme und da das Architekturbüro übernehme. Aber mir jetzt dann in eine ganz andere Richtung getrieben. Und wir bauen jetzt eben, wie gesagt, E-Commerce-Lösungen. Und wie bin ich da hinkommen? Ja, klassisch Mediendesigner, Medientechnikerlehre. Und war dann relativ rasch in Berührung mit dem Tourismusbereich, Industriebereich mit großen Webplattformen. So die ersten großen Lösungen, in denen ich beteiligt war und wo ich führend da in der Umsetzung war, das war um die 2000er Jahre, das war Oetker Österreich zum Beispiel. Und irgendwann war ich dann in Wien, habe dort studiert und habe dann meine eigene Agentur aufgebaut und mittlerweile sind wir über 20 Leute an zwei Standorten jetzt noch kurzfristig und demnächst an drei, weil wir bauen jetzt in Berlin ein Haus. Ja. Und was habe ich heute gefrühstückt? Ich glaube, es war Cappuccino.
Sehr gut. Sehr, sehr schön. Danke mal für eure knackige Intro. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit einer Frage, die wir durch die Runde reichen. Wir machen einfach genau dasselbe Setting wie jetzt gerade mit Raffi, Max und Thomas. Was macht für euch eine starke Brand aus? Ich glaube, Raffi, du hast jetzt eh schon ganz gut geteasert, dass dich die Brand eigentlich schon in ein Lebensgefühl reingehaut hat. Aber gibt es da noch so andere Aspekte, wo du sagst, das macht für mich eine starke Brand aus?
Absolut. Also eine starke Brand schafft es auf alle Fälle in irgendeiner Form in die Emotion zu treffen. Also sie trifft in irgendeiner Form im Herz. Das kann sein ein starker Purpose, mit dem du dich identifizieren kannst als sozusagen Kunde. Das kann sein eine Story, mit der man sich identifizieren kann. Das heißt, dieser emotionale Part, der ist ganz, ganz wichtig. Gerade im E-Commerce extrem unterschätzt. Also es geht nicht nur darum, dein Produkt zu verkaufen, ein cooles Produkt zu haben, sondern es geht immer darum, was hat mein Gegenüber auf der emotionalen Ebene am Ende davon. Und in diese Kerbe hineinzuschlagen ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Eine starke Brand muss eigenständig sein. Das heißt, sie darf nicht das machen, was alle anderen auch machen, weil letztendlich bin ich sonst total ersetzbar und vergleichbar. Das heißt, auch bewusst ein bisschen zu schauen, was macht uns als Unternehmen, als Brand eigentlich besonders? Was macht da das Feeling meines Gegenübers besonders und das herauszuarbeiten, das heißt, bewusst in den Strom zu schwimmen, ist ganz wichtig. Und natürlich dabei darf man aber auch nie vergessen, dass man auch authentisch bleibt. Das heißt, das sollte man niemals erzwingen, sondern es geht darum, das authentische Selbst zu finden und auch cool damit zu sein, nicht jedem zu gefallen. Also eine starke Brand erkennt man oft daran, dass sie durchaus auch aneckt und ja, Diskussionen auslöst, sagen wir so. Eine starke Brand gefällt in der Regel nicht jedem.
Ja, finde ich gut. Das trifft es sehr kurz und knackig. Max, deine Meinung dazu?
Ja, also ich kann mich da dem Raphael nur anschließen. Ich habe mir einige Gedanken dazu gemacht und ich muss auch sagen, dass auf jeden Fall die Brand so einen eigenen Stil gefunden haben muss, dass es auch authentisch rüberkommt. Und wenn ich das jetzt sozusagen bei uns sehe, ist es ganz klar, dass wir einen klaren Stil fahren, welche Art von Produkte wir verkaufen und auch uns damit präsentieren. Und es gerne auch so dabei ist, dass wir nicht jedes Trendprodukt, das man vielleicht einmal auf TikTok oder auf Instagram sieht, sofort bei uns in den Verkauf nehmen, nur dass wir es haben und vielleicht jetzt darüber gesprochen wird, sondern wir gerne unsere Werte fahren mit hochwertige Produkte und dazu aber auch den Service-Faktor haben, dass wir sagen, hey, wir können dazu beraten und wir können echt zu jedem Produkt sagen, wo kommt das her, warum stehen wir dahinter, warum möchten wir das verkaufen, aber auch dann eben abgrenzen und sagen, hey, wir haben jetzt aber nicht XY-Produkte deshalb auch dabei. Und so möchten wir auch gern wahrgenommen werden und das versuchen wir so durchzusetzen.
Finde ich mega cool und du hast gerade TikTok-Trend angesprochen. Ich habe mir jetzt vorgestellt, ob man sich immer die Dubai-Schokolade-Frage stellt, passt zu mir ein Trendthema wie genau. Dubai-Schokolade dazu oder nicht? Ist meine Brand da stark genug? Hätte sie selbst vielleicht den Gedanken gemacht oder verkaufe ich vielleicht auch die Mannerschnitten lieber, weil ich einen starken Wien-Bezug habe? Ich glaube, bei unseren Events wird man zum Beispiel keine Dubai-Schokolade finden, wäre sehr unauthentisch, wenn man sehr viel Österreich-Bezug hat.
Genau.
Aber
genau.
Sehr, sehr starker Punkt auch. Gegen Trendprodukte sich vielleicht bewusst zu entschließen, weil viele auch da mitgehen wollen. Thomas, vielleicht in deine Richtung schauend, was macht für dich eine starke Brand aus?
Was macht für mich eine starke Brand aus? Ich glaube, das ist eine sehr hochkomplexe Frage an und für sich. Also ich kann es jetzt als Anekdote von gestern bringen. Wir haben gerade gestern einen Workshop gemacht mit einem Kunden, einen Scoping-Workshop. Und das Ziel war eigentlich, am Anfang zu definieren, was soll diese Lösung abbilden. Ja? Und am Ende des Tages haben wir aber wirklich 3/4 der Zeit damit verbracht, die Markenfindung noch einmal zu definieren mit Kunden. Ja? Wir machen ja relativ viel ein, Brand Awareness und hin und wieder im Corporate Design Entwicklung, obwohl das eigentlich nicht unser Hauptfokus ist, aber weil wir halt ursprünglich aus dem Bereich kommen und Leute haben in dem Bereich, die das jahrelang gemacht haben. Und das ist das Hauptthema, glaube ich, im E-Commerce. Wenn du nur verkaufst oder nur, dann bist du immer getrieben. Ja? Du willst mehr Leute hinkriegen, du musst einfach ziehen. Du musst die permanent Werbung machen, dass du verkaufst. Wenn du aber Brand aufbaust, dann kommen die Leute zu dir, weil sie von dir was wollen. Du drehst es um. Ja? Und das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist auch der Grund, warum ich so unheimlich gern mit Herstellern oder D2Cs arbeite. Ja? Weil das ist das, was Spaß macht. Du kannst nachschleifen. Und da könnt ihr jetzt noch stundenlang drüber reden. Aber ich glaube, das klären wir dann noch in anderen Detailfragen auf.
Passt. Absolut, also unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast. Was in dem Zusammenhang einfach super, super wichtig ist, ist, dass du als Brand verstehen musst, dass du in irgendeiner Form eine echte Relevanz in der persönlichen Story deines Kunden haben musst, weil letztendlich befindet sich jeder Mensch auf irgendeiner Art und Weise auf einer Journey und die Brands, mit denen wir uns dann einkleiden, die wir fahren, die wir konsumieren, die passen irgendwie in unsere Story hinein. Also wir bringen damit immer irgendwie ein Stück dessen in unser Leben hinein, was uns fehlt und was wir brauchen, womit wir uns identifizieren können, was wir cool finden. Und das findet ausschließlich auf emotionaler Ebene statt. Das heißt, das ganze Zahlen-, Daten-, Fakten-Thema, das ist cool, aber du musst wirklich davor mal es schaffen, emotional zu catchen und eben in der Story deines Kunden tatsächlich einen Mehrwert zu bieten, der genau. Emotional sonst nicht gewährt wäre unter Umständen.
Ja, auch ganz deiner Meinung. Wenn wir jetzt so, ist ja ein E-Commerce-Podcast, würde ich sagen, machen wir mal ein paar coole Beispiele aus dem Bereich. Thomas, du hast ja jetzt schon gesagt, D2C-Brands sprechen dich ja persönlich am meisten an. Magst du da vielleicht kurz beginnen gleich, was für dich so ein gutes Vorzeigebeispiel wäre, wo du sagst, das ist für mich eine Strong Brand?
Strong Brand, ja, schwierig. Aber ich glaube, da braucht man nur in den Modebereich, in den High-Fashion-Modebereich reingehen, egal ob das jetzt ein Moncler ist oder andere große, wirklich große Brands, die wirklich einfach massig am Budget da reinpulvern und sich einfach selber treu bleiben. Ja? Und die auch ganz bewusst, und warum nehme ich Mode her, die trauen sich ja sehr oft einfach klassisches CX zu brechen, ja? Regeln zu brechen, weil es einfach nicht mit der Brand vereinbar ist, dass da ein hässlicher grüner Button im Checkout ist. Ja? Und wenn du ein starkes Branding hast und der Kunde ein Need hat, dass er dein Produkt will, dann kannst du das machen, weil das ist wie ein Monopol. Der Kunde wird sich durchquellen durch das ärgste Design und durch das erste UI, UX. Ja? Muss jetzt nicht immer positiv sein, aber ich sage, umso stärker das Brand, umso mehr kannst du dir trauen. Ja, und das geht ja Hand in Hand. Ja. Was als Beispiel, ja, bleiben wir bei Wien, du hast es schon gesagt, ich finde Manna unheimlich stark, aber ich finde genauso sehr stark zum Beispiel Almdudler, ja, um dann noch ein bisschen im Wien-Sektor zu bleiben, die sehr starke Brands einfach sind für uns oder für mich persönlich jetzt. Ja. Aber ich glaube, die Liste könnte man unendlich anführen. Ja.
Was spiele ich den Ball weiter zu Max? Max, ist es für dich außerhalb deiner eigenen eine starke Brand?
Also ich recherchiere ja auch ziemlich viele Brands oder schaue mir gerne auch immer mal so Newcomer-Brands auch in der Fashion-Branche an, einfach um zu sehen, die vielleicht auch mal ein bisschen nischenträchtiger sind, wo ich ja uns dazu zählen würde. Was machen die? Wie versuchen die herauszustehen? Und da habe ich zum Beispiel Nude Project, mit dem ich unter anderem auch schon Kunde bin. Die machen klassisch Streetwear Produkte, also von Kappen bis T-Shirts, bis Jacken, bis Hosen. Und das Erlebnis oder das Lifestyle-Gefühl, das die zumindest vermitteln wollen, finde ich einfach sehr ansprechend. Und dann merkt man auch, dass die einfach nicht den konventionellen Weg gehen, sondern einfach Neues probieren. Und vielleicht ist es einer jungen Marke oder einer kleinen Marke auch einfacher, einfach mal Neues auszuprobieren, weil sie sozusagen eh noch nichts zerstören können. Es ist ja auch nichts da. Und es fängt dabei an, wie die Website gestaltet ist, wie ihre Newsletter, die ich wöchentlich kriege, sind, wo es einfach kein Regelwerk oder kein bestehendes Regelwerk gibt, sondern sie dann einfach so Humor einbauen, wo sozusagen schreiben, dass sozusagen ihr Boss sozusagen nicht das jetzt lesen dürfen und sie und wir sozusagen sie jetzt nicht verpfeifen dürfen beim Boss, bis die Bestellung dann aufgegeben wurde und dann werden wir sozusagen in der Zeit, bis die Bestellung bei uns ist, mit einer eigens angelegten Playlist auf Spotify bedient, wo man sozusagen diesen Vibe nochmal rüberkommt. Und das ist eine spanische Brand, also ziemlich coole Lieder auch dabei. Finde ich halt einfach sehr witzig. Und das sind auch so kleine Gimmicks, die eigentlich leicht umzusetzen sind. Jeder kann eine Playlist bei Spotify veröffentlichen.
Ich wollte gerade sagen, ich fand den Hint gerade mega nice. Also Newsletter, genau. Na, noch nett, dass man da so sein eigenes Wording einbringt, aber dass man genau. So eine Spotify-Playlist dahinter legt, die deinen Vibe beschreibt, wie du so drauf bist und dann hast du so die Latin Classics aus Spanien
genau, mit dabei
und shoppst und hast den totalen Beat drinnen, fühle ich gerade total.
Richtig. Finde ich ganz cool.
To-Do ist schon erstellt worden, jetzt eine Spotify-Expo-Playlist zu machen.
Sehr gut.
Da sind nur Podcasts drin. genau, Rafi, vielleicht für dich als Abschluss, was für dich so eine starke E-Com-Brand?
Ja. Eine Wahnsinns-Brand, die bei uns leider noch völlig unbekannt ist, ich sage wirklich bewusst noch, weil ich hoffe, dass die nach Europa auch kommen werden, ist Omson. Die bringen im Prinzip vietnamesisches Street-Food als extrem hochwertiges Fertigessen quasi in den Online-Shop, in den Laden und somit auf die Tische von US-Amerikanern und die ganze Story dahinter ist einfach mega geil. Also allein der Name Omsom, das bedeutet so viel wie Gefraster. Das ist so das, was in Vietnam die Eltern schreien, wenn sie auszucken, weil sie es nicht mehr aushalten, weil ihre Kinder so unendlich anstrengend sind. Ja. Und die ganze Brand schreit einfach danach. Die ganze Brand ist gegründet worden von zwei vietnamesischen Schwestern, die sind auch ursprünglich im Vietnamkrieg geflüchtet nach Amerika und haben diese Brand gegründet, aber nicht unbedingt aus der typischen Sicht eines Unternehmers, sondern für die ist das ganze Unternehmertum für meine Spielwiese. Das heißt, ihre komplette Craziness können sie dort einfach ausleben. Und die ganze Brand ist einfach extrem schrill, extrem laut, total feurig. Und das merkst du, sie ziehen das so geil konsequent durch, von der kompletten Kommunikation her, von den Produkten her, von den Produktfotos, von der Farbbildwelt. Also du spürst einerseits visuell Vollgas dieses Vietnamesische durch, aber mit so vielen Stilbrüchen, also wirklich Farben, die miteinander du nicht kombinieren würdest, wenn du es in der Schule sozusagen lernst, ja. Aber die halt einfach super diesen Vibe rüberbringen, dieses verrückte, crazy Vietnamesische rüberbringen, von der Bildwelt her auch so bewusst wirklich Bilder, die so bewusst ein bisschen schlecht gemacht sind. Es ist auch, wenn du die Produktfotos anschaust, das ist kein perfekt gedeckter Tisch, wo die Portionen quasi wie durch sagen wir mal, so ganz eine perfekte Zauberhand irgendwie zubereitet sind, sondern da schaut es aus auf dem Tisch, weil wirklich gegessen wird, weil herumgesaut wird, weil genau diese Gefraster, die Omsons sozusagen dieses Essen dadurch über den kompletten Tisch verteilt haben, kreuz und quer gegessen haben. Also es ist alles extrem bewusst gewählt und sind das so geil durch und wie weit das auch gehen kann, finde ich so geil in dem Fall, weil die haben bei einem Produktlaunch nicht einfach einen Produktlaunch gemacht mit einem sozusagen Newsletter und ein paar Social Media Posts mit, ha, da ist unser neues Produkt, sondern die haben einen Rave veranstaltet. Auf diesem Rave gab es alles, was irgendwie dazugehört zu einem wirklich abgefuckten Rave, haben sie dort bereitgestellt und das für einen Produktlaunch. Also die waren auch, ich glaube, das hat auch extreme Wellen geschlagen natürlich, so rechtlichen Ebene. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Konsequenzen gegeben hat, aber auf jeden Fall, das ist halt durch die Decke gegangen und das zeigt halt auch, wenn du eine Brand wirklich lebst, dann gehört da richtig, richtig viel dazu und dann gibt es da auch kein Ende.
Ja, voll, fühle ich. Was wollte ich zuerst noch? Ja, jetzt hast du mich voll rausgebracht, jetzt war ich schon in der Story drinnen. Wollte ich noch was anschließen, jetzt habe ich den Punkt komplett vergessen, weil ich schon gedanklich total bei diesem Event mir alles gezeichnet habe. Aber nichtsdestotrotz. Gehen wir vielleicht weiter zu Max. Max, gehen wir vielleicht ein bisschen tiefer bei dir rein. Wie hat sich bei euch so das Thema Brand entwickelt? Du hast gesagt, ihr seid jetzt 151 Jahre schon mit dabei. Anfangs nur physischer Handel, jetzt auch online, das Ganze über mehrere Jahre hinweg. Wie würdest du so eure Journey beschreiben?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich kriege das Ganze ja eigentlich seit der Picke auf mit, oder? Weil ich ja aufgewachsen bin eigentlich auch in dem Unternehmen und da war halt natürlich auch das Geschäft immer Thema, auch mal am Essenstisch. Und ich weiß zumindest so um die 2000er, 2010er Jahre, wo natürlich das Thema online immer größer geworden ist, wo man ja sich eigentlich auch Gedanken dazu machen muss, hey, Kunden können jetzt eigentlich jetzt nicht nur mehr lokal kaufen, sondern haben auch theoretisch die Wahl nicht, aus Deutschland sich Sachen zu kaufen. Ja. Wie können wir sozusagen sicherstellen, dass die Leute trotzdem zu uns kommen? Und meinen Eltern war halt schon immer sehr wichtig, dass wir hochwertige Produkte haben. Und dementsprechend haben wir uns da doch sehr abgehoben davon, dass wir versuchen und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen, einzigartige Produkte bei uns in den Stores haben, die man nirgends woanders kriegt. Und das heißt so viel wie, dass meine Eltern auch wirklich nach Frankreich auf Messen fahren, dort einzelne neue Lieferanten kennenlernen, nach Italien zu anderen Familienunternehmen fahren, wo wir halt unsere Ware beziehen, die jetzt nicht so bei Zalando, About You etc. zu finden sind, und wir uns da doch so eine gewisse Produktexzellenz aufgebaut haben. Und in Kombination dazu natürlich auch unser Serviceherz ganz groß schlägt, dass wir sagen, hier, wir können wirklich erzählen, der Panama-Hut beispielsweise, das kommt aus Ecuador, wird handgeflochten, gibt es sogar ein eigenes Zertifikat, das man mitbekommt beim Kauf. Ja, der Hut kostet dann gerne mal 180 Euro plus, geht ja natürlich auch in die tausende Euro. Ist auch sicher kein Hut für den Alltag, aber da weiß man, hier, dass es was Hochwertiges, und da ist auch was dahinter. Und da ist, oder wir haben zumindest immer gerne den Ansatz, wir würden gern haben, dass der Kunde versteht, boah, hey, die haben sich bei dem Ganzen noch ein bisschen was gedacht und nicht nur, oh, es ist kalt, legen wir eine Wollmütze in die Auslage. Genau, und das Ganze spinnen wir eigentlich auch weiter, dass wir einzelne oder eigens angefertigte Produktkartons oder Verpackungen von uns haben und mit unserem eigenen Label Maurer, wie auch das gesamte Kundenfeedback, das wir von unseren Kunden in den Geschäften bekommen, in unsere Produktentwicklung mit einfließen lassen und mittlerweile auch eigene Hüte und eigene Kappen produzieren lassen. Da haben wir jetzt auch eigene Stoffe, die wir halt sozusagen, also aus denen wir halt die Kappen eben fertigen lassen. Also da versuchen wir uns wirklich abzuheben. Mhm. Weil ursprünglich kommen wir ja eigentlich aus diesem klassischen Retail, dass wir nur zukaufen und verkaufen. Und wir möchten da ganz klar auch unsere eigene Note irgendwo einfließen lassen. Und über online haben wir zumindest jetzt die Möglichkeit, das Ganze visuell auch darzustellen. Das ist so irgendwie meine Aufgabe in den letzten 2 Jahren und habe auch sehr viel Aufholbedarf, oder es hat sehr viel Aufholbedarf gegeben, und ich glaube, wir sind mittlerweile auf einen Punkt gekommen, wo wir auch merken, hey, das Ganze trägt auch Früchte, und darauf bin ich halt sehr stolz, genau.
Sehr cool. Ich wollte zuerst gerade fragen, kommt sie aus einem klassischen Retailer, heißt also Zwischenhandel in Wirklichkeit ohne eigenen Produkten, und jetzt hast du gesagt, noch mit eigenen Produkten. Seit wann gibt es die eigene Linie?
Ja, also das eh schon länger, davor hieß die eigene Linie Fleur de Lis, gibt es mittlerweile nicht mehr und jetzt eben unter dem Markennamen Maurer, das aber auch schon seit über 10 Jahren.
Ach so, eh schon.
Okay, aber ich dachte, versuchen wir aber natürlich jetzt immer stärker aufzubauen, ist natürlich sehr kapitalintensiv, ja. Dementsprechend Schritt für Schritt. Und sehr, es gibt spannend. Viele Projekte, genau.
Ja, ich sehe. Perfekt, Raffi, jetzt ist mir auch unter anderem eingefallen, was ich dir vorhin fragen wollte. Wie würdest du jemanden, der aus Deutschland kommt oder Hochdeutsch spricht, Fraßer erklären? Viel gefräßiger.
Ich glaube, das kommt sehr. Ja, ich keine Ahnung, ich glaube, das kommt davon, von wo aus Deutschland du kommst, aber ich glaube, mit Kröten würden viele was anfangen. Wobei Kröten, ja, das kann einfach wieder Geld sein. Ja, was gefasst du auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung.
Schreiben wir es in die Shownotes dann an Wikipedia-Link.
Ja. Schreibt es in die Kommis.
Ja, gut. Kommen wir kurz zu deiner Frage, Raffi. Ihr beschäftigt euch ja, wie du schon gesagt hast, mit nichts anderem außer Branding. Wo siehst du so am ehesten so Blindspots, wo Unternehmen oft Potenzial liegen lassen?
Also vor allem im E-Commerce ist es das Thema. Und deswegen ist es auch gar nicht so leicht, wirklich starke Brands im E-Commerce zu finden, weil in erster Linie wird einfach nur verkauft, verkauft, verkauft. Du kommst auf die Seite und in Wahrheit hast du immer die gleichen Templates. Du hast immer als erstes irgendwelche Aktionen, die dir ins Gesicht rufen. Du siehst irgendwelche Produkte, aber du lernst die Brand dahinter null kennen, spürst null Brand durch. Das heißt, das Logo, das man links oben sieht im Header, Das kann man durch jedes andere tauschen in Wahrheit. Bedeutet, extrem viele E-Commerce-Unternehmen verpassen diese Chance massiv, dass sie wirklich einmal das Ganze auch größer denken, langfristiger denken, eine Brand aufbauen, eine Community aufbauen, ein Lebensgefühl um ihre Brand herum aufbauen. Und da sage ich, also das haben wirklich wenige bisher verstanden und das kann ich nur jedem raten, der einen E-Commerce-Shop aufbaut, macht es vielleicht nicht alles immer selber, weil ich glaube, das kommt auch stark aus dem Selber-Basteln-Thema. Und ja, vor allem macht es nicht nur das, was das Lehrbuch sagt, sondern geht es mal ein bisschen in die Tiefe und denkt längerfristig nach, welchen Impact ihr eigentlich habt mit dem, was ihr da macht. Und das ist nicht nur Produkt um 15% billiger verkaufen zum Black Friday, sondern da müsste ein bisschen mehr dahinter sein und ein bisschen Story dahinter sein.
Ja, fühle ich. Ich finde, es ist schwierig, teilweise eine Harmonie zwischen gewohnten Verhaltensmustern und einer neuwertigen Brand mehr oder weniger zu schaffen. Also dass eine Harmonie oder eine Symbiose zwischen den beiden Welten zu schaffen, weil auf der einen Seite, wenn du dich komplett neu erfindest oder klassische Designagentur da dran bicken magst, kann vielleicht der totale Zirkus rauskommen. Schaut unglaublich exklusiv aus, aber keine Person kennt sich mehr aus, wie sie tatsächlich einen Einkauf abschließen kann. Also ich glaube, da schön auf die Waage, aber dass du eh gesagt, vielleicht nicht alles immer in die eigene Hand nehmen und das, sondern auch mal auf Expertinnen und Experten zu vertrauen, ist meistens,
ehrlich gesagt, das ist genau eigentlich unser Kernthema, weil natürlich nur crazy sein, nur kreativ sein bringt da nichts, weil letztendlich ist das ein Unternehmen, das funktionieren muss, das verkaufen muss, das Umsatz machen muss. Ja. Das heißt, natürlich musst du das Ziel verfolgen, auch einen Verkauf zu machen. Bedeutet, du darfst dort auch die Leute nicht völlig rausreißen aus ihren gewohnten Mustern, aber ich sag, es ist jetzt nicht die Riesen-Challenge, das hinzubekommen. Oft reicht recht wenig, in der Basis einmal zu ergründen und das Ganze dann auch wirklich geil nach außen zu bringen, aber natürlich soll es trotzdem verkaufsoptimiert sein. Natürlich musst du ein Ziel verfolgen in dem Ganzen. Also nur kreativ sein ist sicher nicht die Lösung, aber wie du sagst, die Symbiose daraus super wichtig, ist aber aus meiner Sicht überhaupt keine Raketenwissenschaft.
Ja, da liebäugel ich gleich mit dir, Thomas. Ich glaube, da funkelt gleich dein Herz, weil ich glaube, die Projekte, wo ich gesehen habe, dass du involviert warst, haben meistens immer ein bisschen anders ausgeschaut als der Rest, so würdest du, glaube ich, auch deine eigenen Projekte beschreiben. Magst du vielleicht gleich dazu was ergänzen?
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, das ist genau so ein wichtiger Punkt. Wo ist die Differenz einfach so in diesem klassischen E-Commerce? Die meisten Projekte schauen einfach gleich aus. Du schaust dir das Ding an und wenn du ein bisschen in diesem Thema bewandert bist, dann weißt du, ob das Shopify oder Shopware ist, anhand des Warenkorb-Icons.
Ja.
Ja? Und das ist nicht Marketing und auch nicht Vertrieb, sondern das ist eine technologische Plattform. Ja? Und das, was die meisten einfach vergessen ist, dass diese Softwarehersteller, egal ob es eine SaaS-Software ist, also so wie das eine oder On-Premise, ganz egal, die bauen das, damit die Masse damit starten kann. Und dann wird einfach nur ganz marginal ein Schraubel gedreht, zwei, drei Farben geändert, im besten Fall zwei, drei, sonst nur eine. Und dann wird noch das Logo reingeklatscht und auf einmal ist da sowas wie ein Online-Shop. Und dann wird das befüllt. Wenn wir Glück haben, sind da gute Fotos noch drinnen, damit der Kunde zumindest weiß, was er kauft. Ja. Aber das ist genau das, was wir halt eben nicht probieren. Und deswegen habe ich früher dieses D2C-Ding halt reingehört. Wir brechen immer wieder ganz bewusst klassische Usability-Regeln und wir versuchen einfach ganz bewusst Sachen anders zu machen und hinterfragen. Wir ecken an. Ja. Und das ist auch der Grund, warum wir immer wieder, wenn wir mit mittelständischen Unternehmen zu tun haben, in einer E-Commerce-Plattform-Lösung auf einmal in einen Corporate-Design-Prozess einhupfen, wobei wir das eigentlich gar nicht im Fokus haben, aber es passiert halt einfach und auf einmal kriegt der Kunde ein komplettes Rebranding und ein komplettes Packaging von uns, weil es halt einfach gerade so passiert, weil es sich nicht anders ausgeht, damit das ganze Ding einfach funktioniert. Ja.
Und eine teurere Rechnung.
Das ist immer. Ja, sicher, wir sind, das weißt du ja eh. Ich meine, wenn wir wo pitchen, wir sind immer mit Abstand die teuersten. Ja, mit weitem Abstand. Aber das ist halt auch der Punkt, weil wir, wenn wir halt wo pitchen, uns drei Wochen Zeit nehmen in Arbeitszeit, um ein Angebot abzulegen und einen Designentwurf mitzugeben. Nicht? Aber abseits dessen jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, Rafi, mit man darf nicht immer plakativ mit der Werbung fahren. Ja? Gutes Beispiel, ja. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel Löb CH gemacht. Also die Löb ist das freundlichste Einkaufshaus der Schweiz, Warenhaus der Schweiz. Ja. Und wir sind so die führende Digitalagentur jetzt von ihnen und haben die relaunched. Ja. Und das Ziel war natürlich, sehr viel von ihrem Charakter mit ihren Monatsmagazinen, also Quartalsmagazinen, immer wieder da reinzubringen. Das heißt, immer diesen ganzen neuen Look, den die Magazin transportieren, wieder in den kompletten E-Commerce-Plattform-Lösung reinzubringen. Das haben wir wunderbar geschafft, glaube ich, mit den Kunden gemeinsam. Und das schaut wirklich cool aus, wenn der Kunde das so befüllt. Aber da haben wir das große, große Thema. Natürlich, das ist ein Warenhaus. Und was tut das Warenhaus? Das Warenhaus will Umsatz generieren, verkaufen. Das ist dieser schmale Grat. Und dann fährt man jetzt, wenn du jetzt auf die Seiten drauf gehst, dann kriegst du einfach so ein Logo, ja, also das 50% der Seiten einnimmt und da steht oben 50% Presale.
Ja.
Ja. Und das, diesen Grat zu finden, ist, glaube ich, immer das Schwierigste, diese Mitte zu finden.
Ja, fühle ich. So Zielvereinbarung mit Branding klar zu bekommen, ist nicht so easy. Raffi hat ja auch schon reingewunken, ihr seht uns ja gerade nicht, wir sehen uns ja untereinander. Raffi, magst du ergänzen?
Ja, also zu dem Punkt, den ich angesprochen habe, dieses reine dem Verkauf nachhechten. Der Thomas hat vorher was ganz Wichtiges gesagt, der starke Brand schafft es ja, dass du aus diesem Bittstellermäßigen herauskommst, dass die Leute von selbst zu dir kommen, dass du da zum Magneten wirst, dass die Leute auch wiederkommen, treue Kunden werden. Also diese ganzen Effekte. Ich sehe auch im E-Commerce, dass die Leute ganz, ganz viel an den Symptomen herumdoktern. Sie schauen, wie kann ich mehr verkaufen, wie kann ich mehr Umsatz machen, wie muss ich quasi das Gewicht gestalten, das Preisliche, wie schaffe ich es, dass man die Leute nicht dort und da abspringen im Prozess, wie schaffe ich es, dass die Leute wieder und wieder kaufen. Das heißt, Customer Lifetime Value erhöhen und ganz, ganz viele dieser Probleme löst einfach die starke Brand. Also wenn man da mal wirklich es schafft, so ein bisschen zu distanzieren aus diesem kurzfristigen Denken, sondern wirklich mal sich settelt, einmal in die Tiefe geht, einmal langfristig sich ausrichtet, was wollen wir erreichen, dann verspreche ich, werden viele dieser Probleme automatisch gelöst, weil es dann auch wirklich geil umsetzt und ja, den Kunden mehr biete und sie somit auch treue Fans der Marke werden.
Thomas, du hast jetzt gerade Relaunch angesprochen. Ist Relaunch immer gleichgehend mit Rebranding für dich oder ist es einfach nur in meisten Fällen ein Begleitprozess, deiner Meinung nach?
Schwierige Frage an mich. Du kennst mich.
Thomas, ist immer Rebranding-Zeit.
Nein, Rebranding ist immer, ja genau, es ist immer Rebranding-Zeit, egal ob Sommer oder Herbst. Na, wenn es Not ist, ja, aber es muss nicht immer Rebranding sein, aber sehr oft machen wir ja nur das klassische Corporate Web, ja, das wir aus dem Brand außerentwickeln, das wir dann mit diesem Aktionismus dann auch verbinden müssen, sehr oft. Ich glaube, Raffi, vielleicht zu dir nochmal, zu dem, was du gesagt hast, so, ich glaube, man muss das Ganze für unser Publikum noch ein bisschen ergänzen und so. Ich glaube, man muss differenzieren, wem gehört das Brand und wer ist das Brand. Es ist einfach was ganz anderes, wenn das ein Hersteller ist oder jemand, der sozusagen nicht nur das als Händler verkauft, ja, und oder ob das jemand ist, der eben dieser pure Händler ist, ja, und einfach nur über den Preis kämpft. Weil ich glaube, man kann schwierig eine Brand entwickeln, wenn die Philosophie vom Unternehmer nicht da ist. Also wenn diese Werte nicht da sind, ja, was ich eigentlich erreichen will und wohin ich will, dann kann ich das halt immer noch hebeln, indem ich 1 Million Euro Google Ads im Monat reinknall. Solange der Markt das zuhalt lässt, ja, und ich einfach einen Faktor von 5 oder 8 habe und mir einfach damit das Volume zurückhole. Aber das ist ja genau der Grund, warum wir arbeiten auch mit solchen Kunden, aber das andere macht halt mehr Spaß, weil das ist langfristiger. Weil wir haben Kunden, die so viel Adspend haben, aber wenn du da einfach Google Ads ausschaltest, dann siehst du, wie von 1000 Usern auf der Lösung einfach innerhalb von 4 Minuten das ganze Ding auf 100 User runterknallt. Ja. Und dann schaltest du 4 Stunden später die Ads ein und dann geht es auf einmal wieder auf. Und Umsatz und Traffic ist da. Und dann schaltest du es wieder ab und dann geht es wieder, also wir haben das wirklich getestet. Das ist absurdest. Ja. Und wenn das so pure Online-Player sind, die aber mit Handelsware spielen, ja, die tun sich unheimlich schwer, diese Brand-Awareness aufzubauen, weil im E-Commerce kommt es ja auch noch ganz hart drauf an, von wo kommt der Kunde. Und wenn der von Geizhals oder Idealo kommt oder nur von Google Shopping, von dieser Bildersuche, dann kannst du erst im After-Sale über das Paket, über den Duft, die Gummibärli, die du rein tust, über die Compliment-Card, irgendwelche Sachen, mit denen du den wirklich physisch triggerst, das erste Mal diese Authentizität zur Brand schaffen. Mhm. Das, ich finde, das ist so, aus meiner Perspektive, da muss man so ein bisschen selektieren und das ist auch manchmal dieser Weg, wo wir versuchen müssen, mit Kunden ja, herauszufinden, was sie denn in Zukunft sein wollen. Weil die meisten Kunden bei uns haben natürlich ein gewisses Volumen, eine gewisse Größe und dann sind sie auf einmal zuerst dieser riesige Händler gewesen, wo es wirklich sich gedreht hat und dann kommt dieser Punkt, okay, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt mehr Brand oder machen wir nur noch Hardcore-Handel?
Ja, ich hab mir jetzt einen Satz kurz notiert, desto stärker die Brand, also eine Brand ist umso stärker, wenn trotzdem Umsatz da ist, ohne Paid Ads geschalten zu haben, weil du gesagt hast, das heißt dieses Auf und Ab, immer wenn man Ads aufdreht, da geht der Umsatz nach oben, okay, dann ist der Anbieter auf einmal auf der Bildfläche, aber nur Nutzen zum Zweck in Wirklichkeit, aber sobald ich sie abdrehe, verliert die Brand ihren Umsatz, weil sie einfach nicht diese Brandstabilität im Umsatz auch drinnen hat. Finde ich ist eine sehr, sehr coole.
Vielleicht genau. Vielleicht da eins noch, weil die Frage ist: Ist es dann überhaupt schon ein Brand? Ja, oder ist das einfach dieser pure Online-Händler, wo du einfach das Wort, die Domain einfach instant austauschen könntest? Ja. Und das ist, glaube ich, die. Und da gibt es halt natürlich auch am Markt da draußen ein paar, die wollen vielleicht auch. Eigentlich, dass man sich vergisst, weil im besten Fall weiß man gar nicht mehr, wo man reklamiert. Aber das ist halt einfach ganz ein anderer Ansatz, ja?
Das ist mal der Ansatz, ja. Voll, aber auch legitim.
Gesunde Kundenbeziehung.
Ja. Genau, ja, natürlich, ja, absolut, ja.
Weißt zumindest, was man kriegt. Das ist schon mal ein sehr, sehr cooles Ding. Vielleicht einfach da kurz abzuschließen, kurzer Monolog, wir haben ja auch gerebrandet dieses Jahr. Und ich finde, weil du jetzt gerade gesagt hast, Thomas, dass also auch meistens einhergehen kann. Es ist ja auch ein gewisser Aufräumprozess. Ich vergleiche das jetzt total gern mit dem, du ziehst um und du überlegst dir, was nehme ich noch mit, was ist noch Teil meiner Identität und was soll eigentlich neu werden. Und wenn du nie Altes bereinigst, wird nie ein neuer Weg eingeschlagen werden. Und damit verbinde ich so ein gewisses Rebranding oder ein Durchdenken, das ist die Marke noch die ich vor 3 Jahren war, eigentlich noch immer die gleiche, die es jetzt ausmacht. Vielleicht sind gewisse Trends dazwischen gekommen, vielleicht machen wir inzwischen Dubai-Schokolade und gar nicht mehr E-Commerce-Events. Also dementsprechend finde ich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also womit möchte ich wieder erkannt werden? Ist es noch immer das Einzelunternehmen, das ich vor 3 Jahren war, wo ich eigentlich nur alleine war, oder ist ein Team dahinter mittlerweile und spiegelt die Marke eigentlich die Community wieder und ist vielleicht die Frontperson davon ein Teil nur mehr und nicht nur 100% dahinter? Also das da vielleicht ein paar Gedanken von meinem eigenen Business, beziehungsweise damals mit dem Online-Shop Shopee waren wir auch ein Repräsentant für Startups in Wirklichkeit. Das hat so eine starke Stimmkraft gehabt sozusagen in der Community, was auch super, super spannend war. Vielleicht allgemeine Frage nochmal in die Runde. Wann denkt ihr so eurer Meinung nach der richtige Zeitpunkt für ein Rebranding?
Ja, wenn ich da nochmal einhaken darf, wir haben uns gerade wir haben uns gerade rebrandet. Wir sind gerade live gegangen vor ein paar Wochen und haben uns auch rebrandet, endlich. Und mein Team hat sich unheimlich gefreut, dass das jetzt nach einem dritten Versuch auch dann final freigegeben worden ist von mir in den letzten 3 Jahren. Und ja, weniger ist mehr. Und ich glaube, das Wichtige ist, so wie wir vorher in der Runde gesprochen haben, man muss wissen, was man will, wo man hin will und was man kommunizieren mag. Ja. Und das muss man einfach ganz klar nach außen tragen. Ja. Egal, ob man das für sich selber macht oder andere begleiten darf diesen Weg. Das Warum. Wenn das Warum nicht definiert ist, dann ist das extrem schwierig.
Magst du vielleicht gleich anhängen?
Sehr gerne. Also wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, wenn ich das so jetzt aus Händlerperspektive irgendwie betrachte, also bei uns hat es das in dieser Art und Weise ja eigentlich noch nie wirklich gegeben. Ja. Nicht unbedingt, weil wir unbedingt jetzt kein Fan davon sind oder so. Aber ich denke auch, dass wir einfach unter Anführungszeichen doch so klein sind, dass wir dauernd irgendwelche kleinen Änderungen machen, um uns zu verbessern. Und man muss wohl auch dazu sagen, dass wir vielleicht gar nicht diese Reichweite oder Tragweite haben, dass wir immer was ändern, dass überhaupt jemandem auffällt. Wir versuchen schon natürlich aufzufallen. Dementsprechend haben wir auch diesen goldenen Zylinder als Logo. Und wer vielleicht unser Stammhaus auf der Marilferstraße kennt, das ist jetzt seit über 10 Jahren komplett rot gestrichen. Und das gehört wohl einer zu der auffälligsten Fassaden auf der Marilferstraße mit einem goldenen Rahmen und oben der Leuchtschrift. Und es kommen zeitweise immer noch Leute bei uns ins Geschäft, die sagen, sie leben seit 30 Jahren auf der Marilferstraße oder ums Eck daneben. Und sie fragen sich wirklich, wann wir aufgesperrt haben, weil sie haben uns noch nie gesehen. da ist die Frage, sollte man deshalb ein Rebranding machen oder gleichzeitig auch nicht, weil wenn das Auffällige sogar gar nicht auffällt, verliert man dann auch noch mehr Sichtbarkeit? Ich weiß es nicht. Also das so von unserer Seite.
Das ist auch wichtig, ist auch ganz gut, was du gesagt hast. Ihr habt euch im Zuge der 150 Jahre sicher oft neu erfunden, aber halt inkrementell in kleineren Schritten. Ein Rebranding heißt dann nicht, ich reiße jetzt komplett oder muss nicht heißen, ich reiße die komplette Identität raus und setze eine andere ein, sondern ich kann mich hier schrittweise verändern. Wir haben jetzt auch keinen kompletten auf den Kopf Steller gemacht, sondern einfach Logo neu designt, bisschen neu die Werte definiert, einfach mal so ein kurzes Checkup zu machen, ist es noch das, was wir davor waren. Deswegen finde ich das bei euch auch super cool, weil ich glaube schon, dass mit der Familiengeneration Änderung natürlich immer eine neue Identität ein bisschen im Unternehmen reinkommt. Davor noch physischer Handel, jetzt Onlinehandel, Marktplätze etc. Das sind ganz, ganz coole oder wichtige Themen. Man findet euch auf einmal ganz anders. Viele haben den digitalen Weg zu euch, bevor sie das erste Mal auf der Marihilfe waren. Ihr habt deutsche Kunden, die vielleicht noch nie in Österreich war, nicht so von der Brand eigentlich gar nicht kennen würde, denn dementsprechend habt ihr euch sicher indirekt sehr, sehr viel mitverändert. Raffi, letzter Ball zu dir.
Ja, also den einen Zeitpunkt gibt es natürlich nicht, das ist super individuell. Was auf alle Fälle Alarmsignal ist, ist, wenn du halt an den Symptomen herumdokterst. Also das, was ich vorher beschrieben habe, was im E-Commerce oft der Fall ist, man geht von allen möglichen Seiten irgendwie Dinge an, die der Brand helfen sollen. Aber in Wahrheit ist oft auch die Basis einfach das Problem. Wenn grundsätzlich noch nicht so wirklich dieses klare Ziel vorhanden ist, wer sind wir eigentlich, was ist das Warum dahinter zu finden, die Personelle dahinter zu definieren, einmal zu verstehen, was ist unser Charakter, mit wem wollen wir überhaupt arbeiten. Ganz ein wichtiger Punkt, wenn du merkst, eigentlich arbeitest du überhaupt nicht mit den Leuten, die wirklich zu dir passen, eigentlich kaufen bei dir nicht die Leute ein, denen du eigentlich gefallen willst, dann hast du auf alle Fälle ein Problem. Gleiches gilt für Recruiting, wenn du merkst, irgendwie, einerseits natürlich das Team, das da ist irgendwie nicht so passioniert, die sind eher nur so da, damit sie halt, ja, auch irgendwie Geld verdienen, damit sie dann irgendwann einmal Urlaub fahren können und sich die Wohnung leisten können. Ja. Im Recruiting, wenn du dort einfach die falschen Leute anziehst, das ist auf alle Fälle ein Alarmsignal. Und die Motivationen, zu uns zu kommen, die sind so unterschiedlich. Also manche haben wirklich das innere Bedürfnis, dass sie wirklich mal herausfinden überhaupt, warum das Ganze, wer braucht sie. Das heißt, dieses ganze Thema mal sich selbst zu finden als Marke, das ist bei vielen total präsent, total wertvoll. Gerade aktuell haben wir auch das Thema, wir sind in einer Rezession, die Unternehmen kämpfen und da gibt es genug, die wirklich jetzt sagen, okay, jetzt ist die Zeit, wo wir investieren in die Zukunft. Jetzt ist die Zeit, wo wir schauen, dass wir dann am Ende die Gewinner sind. Es werden jetzt viele wegsterben in allen Bereichen und das ist jetzt über das letzte Jahr schon extrem deutlich geworden. Und ja, da diese positive Flucht nach vorne, das ist auch ein extremer Motivator, da was zu tun. Ganz oft ist auch gerade in Familienbetrieben ist der Generationswechsel oft ein super wichtiger Trigger, um da wirklich nochmal klar zu legen oder herauszufinden, gut, wir machen es jetzt, so wie in deinem Fall, seit 150 Jahren so. Was ist eigentlich das Ziel? Wo wollen wir hin? Was sind unsere Chancen? Und wie machen wir das bestmögliche Erlebnis für die bestmöglichen Kunden möglich als Brand? Und Branding, das macht es echt schwierig im Sales, löst einfach hunderte Probleme, und zwar in der Basis. Und darum gibt es nicht den einen Grund, warum ich ein Branding mache.
Ja, mega schön. Ich habe mir zuerst noch notiert nebenbei, verlorene Seelen finden verlorene Seelen. Wenn ich selber nicht weiß, wer ich bin, finden mich auch genau die Leute, die mich nicht finden sollten.
Perfekt, genau so ist es.
Du mit dem Recruiting extrem gut angesprochen hast. Wenn ich präsentiere mich ja auf eine gewisse Art und Weise und wenn das keine gerade Linie ist und ich zum Beispiel bei unseren Events, wir sind mit allen per Du, wir sind alle per Leihwand, würde ich sagen, und dann kommt da vorne jemand in Anzug und oder in ganz vornehmen, per Sie etc., das wird gar nicht zu unserem Vibe passen. Also die Person ziehen wir auch automatisch gar nicht an. Magst du, wolltest noch was einwenden, habe ich gerade gesehen?
Ja, genau. Weil der Raphael gesagt hat, eben, dass Branding auch sehr viel beim Sales hilft. Das ist das, was wir natürlich auch merken, wenn wir uns natürlich darüber Gedanken machen, wo platzieren wir unsere Filiale, weil wir ja knapp 30 Jahre eine Filiale zum Beispiel in der Shopping City Süd hatten und dort sich einfach das Einkaufserlebnis und auch die Konsumenten einfach so stark geändert haben, dass wir gemerkt haben, hey, das macht für uns aktuell dort einfach keinen Sinn mehr und wir werden von dort verschwinden, weil wir den Vergleich haben zwischen unserem Stammhaus auf der Marilferstraße, wie dort das Beratungsgespräch funktioniert oder der Verkauf. Da kommt ein Kunde rein und sagt, ich suche das, kriege das und geht nach 5 Minuten raus. Ja. Und in der Shopping City war das so, dass 30 Minuten ein Kunde da war, man durfte ihn gar nicht ansprechen, weil dann habe ich ihn schon verjagt, weil er glaubt, er muss jetzt was kaufen, weil er ja wahrscheinlich aufgrund der anderen Retailer, der großen Retailer, Primark etc. gar nicht mehr gewohnt ist, dass jemand ihn anspricht. Und ich verstehe es natürlich auch, jemand, der halt für 5 Euro oder 10 Euro ein T-Shirt kauft, wird sich nicht für 100 plus Euro einen Hut kaufen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Da müssen wir uns halt eben darüber Gedanken machen, ist dieser Standort noch der richtige für uns oder halt eben nicht mehr. Und ich glaube, da bezieht sich Branding auch sehr stark darauf, hier, wo möchten wir überhaupt präsent sein. Und wir können nicht alle Konsumenten abändern. Oder vielleicht nehmen wir den einfacheren Weg und sagen, hey, wir positionieren uns dort, wo wir gut sind, und dann kommen die Leute zu uns. Aber wenn das Shopping Center sozusagen den größten Teil an Leute heranzieht, dann werden wir als kleine Brand dort relativ untergehen.
Branding ist auch Location-Wahl, wie du eigentlich richtig unterstrichen hast. Ich kann mich erinnern, ich wohne in der Nähe der SCS. Ich glaube, es kommt auch darauf an, in welcher Nähe von welchen Geschäften befindest du dich, weil dann wird natürlich dort auch der Schwarm an Leuten hingehen. Es gibt ja das eine Ende und das andere Ende sozusagen. In welche Kategorisierung? Ich glaube, sie machen es jetzt aktuell eh so, dass sie sehr kategorisieren, wo, wer, was, da nur Schuhe, da nur hippe Brands, da nur Essen etc. Reingehört. Aber das war ja vor ein paar Jahren überhaupt nichts. Oder war einfach, glaube ich, der die Mieter gezahlt hat, ist dort reinkommen. Und jetzt ein ganz anderes Konzept dahinter. Aber super cool, dass
Da könnten wir darüber reden, aber
ja, die richtige Location für die richtige Brand, eigene Story. Vielleicht nächstes Jahr. Raffi, Thomas, ihr wollt jetzt beide auch noch was dazu sagen. Thomas, beginnen wir vielleicht bei dir noch.
Ja, ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man sich als Unternehmen bewusst wird, dass Branding einfach kostet. Ja, also das heißt, es Kosten müssen jetzt aber nicht nur monetär sein, sondern es kann auch sein, dass es mehr Zeit kostet. Ja. Man muss einfach, wenn man ein gewisses Branding durchbringen mag und dem Kunden transportieren will, dann muss man vielleicht gewisse Prozesse ändern oder manipulieren oder länger einwirken lassen, damit die funktionieren. Ja. Ein Beispiel aus unserem Branding-Strategy ist, dass wir einfach nicht ein Tool verwenden, um Angebote zu bauen von großen Projekten, sondern die einfach wirklich immer durchdesignen. Und das sind 40-seitige Angebote und da ist jede Seite einfach gesetzt, ja, und schaut gescheit aus und das kommt nicht einfach hinten aus irgendeiner Agentur-Software raus und dann hast du irgendwie diese Listen hinten dran, die ausschaut, wie wenn du beim Baumarkt dir eine Spanplatten kaufst, ja, sondern das ist einfach durchdesignt und immer wieder natürlich, um unsere Marke zu stärken, mit unseren Vorteilen, mit unseren USPs, mit unseren Services aufgefettert. Und das gehört halt auch zu diesem Prozess dazu, glaube ich, einfach. Ja. Und das kostet viel, viel mehr Zeit, ja, wahrscheinlich 3-4 Mal so viel Zeit, wie wenn wir mit einem Tool, mit dem wir das eben vorher bauen, einfach dann das PDF ausjagen würden. Aber das hat auch bei uns intern ganz oft zu Diskursen geführt und ich war da immer ganz stur und habe gesagt, ich will das aber haben, weil das gehört zu unserer Positionierung dazu. Egal, ob es eine Rechnung ist oder eine Mahnung, es muss fest sein.
Mhm. Ja. Ich bin gerade im Kopf darin, dass wenn man ein Angebot legt, eine eigene Landingpage für das Angebot baut, passwortgeschützt, wäre eigentlich der perfekte Pitch für eine Webagentur.
Nee, wir verwenden das jetzt bei unseren SLAs. Also wenn ein Kunde jetzt ein Angebot für SLA kriegt, der kann es digital zeichnen, direkt im Angebot und das ist aber auch durchdesignt. Ja.
Okay. Sehr, sehr cool. Raffi, du wolltest auch noch was ergänzen?
Ja. Zum Thomas, super wichtiger Punkt, aber Branding macht extrem Versorgung viel, viel einfacher, weil du nicht jedes Mal neu über alles Mögliche nachdenken musst und du wirst viel, viel effizienter und schneller unterm Strich. Gewisse Dinge, ja, musst du die extra Meile gehen, wenn es zu deiner Brand passt, aber gleichzeitig sparst du dir auf der anderen Seite so viel, sag ich mal, herumprobieren, iterieren, dir Gedanken machen, ist das jetzt gescheit, ist das nicht gescheit, wenn du eine starke Brand bist, einen gescheiten Prozess gemacht hast und du weißt ganz genau, was die Vision ist, dann geht es nur mehr darum, bringt mich das näher an meine Vision oder nicht? Passt das zu meinen Werten oder nicht? Abfahrt. Also,
kann ich absolut
unterstreichen. Idealerweise funktioniert es genauso. Ansonsten hätte ich nur einen kleinen Ausflug in Richtung Sales gehabt, aber das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen ausufern, weil es vorher kurz gefallen ist von Max.
Sehr gut. Na, häng's noch an. Ich würde sagen, die eine Minute schießen wir noch nach.
Ja, also weil der Max gesagt hat, Branding hilft im Sales, das ist absolut richtig. Also es sorgt natürlich dafür, dass du viel, viel weniger Aufwand hast im Sales. Also ganz viel, dass du erst in einem Gespräch sozusagen reparieren müsstest, wenn die Brand nichts ist oder vielleicht auch gar nicht zustande kommt, sparst du dir. Weil letztendlich auch jede Kaufentscheidung ist emotional und wenn ich emotional schon früh dabei bin und sage, bist du deppert, ich möchte es einfach haben, und du kriegst dann noch deine Argumente geliefert, damit du es vor dir selber rechtfertigen kannst, dann hast du es gekauft und dann hast du als der Brand-Owner verkauft. Das heißt, du sparst dir auch da irrsinnigen Aufwand.
Bin ich auch sehr dabei. Also ich sehe es jetzt bei uns bei XFOMO eher so, dass wir gar nicht in Akquise rausgehen, sondern eigentlich Gleichgesinnte zu uns finden. Und eben du gerade richtig gesagt hast, Raffi, man liefert dann eigentlich nur mal unterstützende Argumente, warum man dazu passen könnte oder nicht. Und wenn man mit den dazu passenden Argumenten einhergeht, wird man irgendwie Teil der Community, kommt zu den Events, bleibt in Kontakt, bleibt im Austausch etc. Und da siehst du auch, dass die Brand an sich schon so viel ausmacht und man sonst wahrscheinlich gar nicht in gewisse Gespräche kommt, weil man dann auch einfach nur einer von vielen Dienstleistern wäre und das ist nicht Sinn der Sache. Thomas, letztes Wort an dich. Ich sehe da, Thomas reißt die Hand in die Luft. Du kannst es euch jetzt digital nicht vorstellen, aber der Thomas schwingt die Arme durch die Luft.
Ja, ich glaube, vielleicht noch eins. Ich glaube, was ganz wichtig ist und für mich einfach aus der Perspektive aus, ist dieser Punkt, wenn wir über Branding in E-Commerce sprechen, ist für mich dann nochmal Differenzierung zu Branding von einer Marke im Allgemeinen in der realen Welt noch einmal. Ja? Weil der große Unterschied ist, dass im Normalfall ja der Kunde, wenn er schon im Shop ist, eigentlich schon eine Kaufentscheidung hat, der positive. Das unterstreicht das, was du vorher gesagt hast, Raphael, ja? Weil der will ja schon kaufen. Und wenn du natürlich da jetzt noch sagst, hey, du gibst ihm und verstärkst dieses Bedürfnis noch, ja, durch Trust, ja, durch eine starke Brand, durch gescheite USBs, ja, dann kannst du sogar bei Handelsware oder Graukartonware den Kunden auch mit einem hochwertigeren Preis fürs gleiche Produkt catchen und abholen, weil er dir vertraut. Und das ist ja am Ende des Tages ja das Wertvollste, aus meiner Perspektive, was eine Brand an Kunden geben kann, und zwar dieses Vertrauen in die Marke eine und in das Unternehmen dahinter. Und umso höher dieser Trust ist, umso höher die Conversion.
Ja. Geil geskippt. Ich würde sagen, wir machen da mal einen Cut zum Thema E-Commerce. Nicht, dass uns unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einschlafen sollten. Das wird natürlich nicht passieren, weil wir ein mega geiles Thema angerissen haben. Aber wir wechseln damit offiziell mal kurz in euren visionären Part des heutigen Podcasts. Und ich würde wieder selbige Reihenfolge wie vorhin machen. Raffi, was taugt dir an deinem Job?
Boah.
Schwierig, oder? Die langen Nächte.
Genau, das Hustlen, das keine Freizeit haben, kein Leben haben. Na, Spaß. also was mir unendlich taugt, immer schon zu erschaffen, das ist immer das eine. Ich liebe es, Dinge aufzubauen, passt irgendwie auch zu meinem Nachnamen. Und das ist in die Tiefe gehen. Also wirklich auch mein Gegenüber einmal wirklich dazu anzuregen, einmal in die Tiefe zu gehen, zu hinterfragen, sich challengen zu lassen und dann auch wirklich den Kern dessen freilegen, was diese Person antreibt und was eigentlich der ganze Purpose hinter dem ist, was da eigentlich geschieht. Und das ist extrem geil, weil wenn du siehst, wie deinem Gegenüber da so der Knopf aufgeht, wie dann so eine Inspiration, so eine Motivation aus dem Ganzen entsteht, so eine Power entsteht, das ist irrsinnig geil, Teil von diesem Prozess zu sein. Und ja, ich bin grundsätzlich jemand, ich empowere sehr gern, das war sehr intrinsisch in mir, kommt auch stark daher, glaube ich, dass ich recht früh schon mit Dingen wie Mentaltraining und sowas begonnen habe, also dadurch, dass ich einfach motocross-mäßig doch auch in der Staatsmeisterschaft unterwegs war und mit sehr hohen Ansprüchen eine Zeit lang unterwegs war, habe ich sehr früh mich begonnen, mit sowas zu beschäftigen und ja, ich finde es halt einfach geil, dass ich in dieser Rolle bin, dass ich da jemandem wirklich extrem helfen kann und natürlich, wenn ich dann sehe, wie am Kunden das Herz aufgeht, wie er dann sein Baby hat, seine Brand, auf die er wirklich stolz ist. Also es hat ein Kunde hat zu mir letztens in einem Testimonial gesagt, er steht jetzt wirklich jeden Tag extrem gern auf, ist extrem stolz auf seine Brand, weiß, warum er das Ganze macht. Und das, also ich habe richtig nasse Augen gekriegt, weil mir das so bewegt, dass ich quasi Teil davon sein habe dürfen. Und ja, finde ich einfach genial. Also ich kann es nicht einmal richtig in Worte fassen, wie geil ich das finde.
Sehr cool. Mir wird jetzt erst der Nachname viel bewusster. Jetzt könnte ich nie deinen Nachnamen falsch interpretieren, aber Raffi, magst du vielleicht deinen Nachnamen kurz sagen? Ich glaube, wir haben es zuerst gar nicht dazu gesagt,
dass ich der bin Connect der passt. Auferbauer.
Der Auferbauer, genau. Ich habe immer Auferbauer gelesen, aber jetzt der Auferbauer ist. Genau. Das wird wie geschaffen für deinen Job.
Ich bin nicht der Auferbauer. Ja. Also ich bin der Auferbauer.
Ja, so stark. Sehr gut. Ball weiter zu Max. Max, was taugt dir so an deinem Job?
Tatsächlich jeden Tag was Neues machen zu dürfen oder zumindest bei was Bestehendem anzuknüpfen und dann über die lange Frist zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat und gefühlt zu versuchen, jeden Tag 1% einfach besser zu werden. Und wie ich auch vorhin eben erwähnt habe, dass es ja nicht nur ist, ich shoote neue Produkte für einen Online-Shop oder ich mache im Online-Shop einfach eine neue Funktion hinzu, sondern ich stehe auch im Verkauf und habe da einfach neue Erfahrungen, dass ich einfach in so einem breiten Gebiet drinnen bin, dass es eigentlich nie langweilig wird. Und ich selbst oft erstaunt bin, was sich eigentlich alles tut. Und ich auch am Abend oft mit der Freundin gemeinsam beim Abendessen sitze und erzähle, wie das der Tag war. Und sie auch immer so ganz erstaunt ist, was ich eigentlich alles in einem Tag unterkriege. Und mir das eigentlich gar nicht auffällt. Aber das ist ja von, ich packe im Lager die Ware zu, wir zeichnen neu aus, zu, ich stehe jetzt im Verkauf, ich habe da ein Verkaufsgespräch. Tausende Sachen sind. Sehr cool einfach.
Ja, crazy. Also ja. Ich glaube, das fällt so Hustlern, wie ich sage jetzt mal, unsere Runde es ausmacht, gar nicht mehr so auf, wie viel man eigentlich an einem Tag weiterbringt. Ich muss auch manchmal am Ende des Monats reflektieren, was ist eigentlich Besonderes am Ende im Zuge des Monats passiert. Und ich dachte mir so, Alter, ganz ehrlich, November war so unnötig. so mehr oder weniger.
Machst du das manchmal?
Genau, und ich habe so ein Formular, da schreibe ich dann rein, was ist so passiert. Und dann gehe ich reverse eigentlich meinen Kalender zurück und schaue mal, was habe ich für Termine gehabt, was da passiert, wie viele Aufgaben habe ich erledigt, etc. Und dann, wenn du das dann mal runterschreibst, was du eigentlich getan hast, dann denkst du dir so, Alter.
Und
ich mache das mit einem ganz anderen Mindset.
Ich mache das selber auch auf WhatsApp, da schreibe ich mir einfach selber.
Ja?
Und immer 15 Minuten und schreibe runter, was mir alles in den Kopf ist, was ich jetzt diesen Monat gemacht habe. Und dann ist diese Liste einfach ewig lang.
Ja,
das ist so crazy einfach, ja. Finde ich jedes Mal erstaunt.
Ja, ich mache einen Unternehmenscoach, der sagt auch, wenn du ein Buch, du kannst ja auch ein Buch hernehmen oder ein A4-Heft und du beginnst das einfach gerade hinzuschreiben mit, ich bin dankbar für und ich habe das und das gemacht und dann auf der anderen Seite, also drehst du das Buch um und machst hinten deine To-Dos drauf. Und er hat gesagt, du wirst sehen, die Liste mit den Sachen, die du schon gemacht hast, also die, wo Dankbarkeit und das habe ich schon erledigt, ist viel länger als die Liste an To-Dos, die eigentlich noch anstehen. Weil meistens hat man immer das Gefühl, man hinkt immer nur hinten nach und man hat noch gar nichts gemacht. In Wirklichkeit bist du so viel produktiver schon gewesen in deiner Vergangenheit, als man das am Tag selbst wahrnimmt, weil es vielleicht einen Tag hast, wo du gefühlt unproduktiv bist, aber es einfach nur nicht diese emotionalen Pushes Tag für Tag an Adrenalinpumps reinkommen und das für dich dann ein schlechter, unter Anführungszeichen, Tag ist. Thomas hat zuerst schon die Ärmel raufgekrempelt, weil was taugt dir an deinem Job? Let's go.
Was taugt mir an meinem Job? Ja, weil ich hocke einmal ein auf dieses Coaching, glaube ich, weil das ist auch ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Einfach ich mache jetzt seit über 2 Jahren wieder Coaching und ich baue ja massiv an meiner Firma um. Und wir expandieren gerade sehr stark eben genau aus dieser Zeit außer, weil es gerade rundherum bröselt, ja. Und wir nutzen das gerade einfach aus, um ja High Potentials in unserer Firma aufzunehmen. Und wir haben das Glück, dass wir immer wenig Projekte haben, ja, aber dafür down die sind die sehr groß. Ja? Und dadurch haben wir diese Rezession zum Beispiel überhaupt nicht gespürt. Ja? Und was mir so taugt, ja, ist einerseits dieses Unternehmertum. Zum Unternehmer bin ich aber gefühlt erst so in den letzten 2-3 Jahren geworden durch dieses intensive Coaching, wo ich jede Woche 3-4 Stunden mit Coaches einfach in One-to-One bin und so und einfach das mache und dann noch Unternehmensberater, die in der Firma drinnen habe, die jeder in mein Team callen kann und jederzeit einen Termin buchen kann und sich dann einfach weiterentwickeln kann. So, das ist das eine, das ist das Unternehmertum. Das, was mir aber so in diesen, nennen wir es einmal, in diesen Business mit Kunden so unheimlich gefällt, ist einfach der Punkt, Wunden zu finden und Tonnen an Salz da reinzuschütten und immer wieder zu fragen, warum? 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 Bis auf der anderen Seite einfach sagen, ich lasse das schnipsen jetzt, so ein Klick kommt, das einfach wie ein Schallknall durch den Raum geht und auf der anderen Seite kommt auch so, ach so, jetzt verstehe ich es.
Thomas, du bist E-Commerce-Psychotherapeut. Ist dir das bewusst?
Das kann durchaus sein. Also, es
was du ein Branding brauchst.
Ja, also wir haben einfach, weißt, es ist ja genau dieser Punkt und das ist ja so schwieriger in unserer Kommunikation. Was seien wir eigentlich? Ja. Und das ist, wir machen auf der einen Seite großartige E-Commerce-Lösungen. Auf der anderen Seite zerreißen wir alle B2B-Prozesse bis zur Retour, bis das Paket wieder, wenn es Retour kommen ist, wieder automatisiert in der Logistik, in Online-Shop kommt und die komplette Customer-Journey und teilweise sind wir halt Systemarchitekten und planen die komplette Landschaft mit allem mit und auf der anderen Seite machen wir nebenbei noch Branding mit, weil wir einfach merken, dass das Unternehmen und diesen Schwellwert ist und die einfach diese, ich sage jetzt einmal, dieses Paket brauchen. Ja, wir gehen jetzt nicht her, wie wir früher Fotoshootings gemacht und so weiter. Das ist aber schon 10 Jahre her. Ja? Und das machen wir alles nicht mehr. Ja? Also nicht wir, sondern mit Fotografen konzipiert und so weiter. Ja? Aber manchmal gibt es einfach Unternehmen, die genau diesen Hebel brauchen. Diese Vielfältigkeit macht mir Spaß. Und das ist ja genau das, was ich jetzt im Unternehmen mache nur noch. Ich mache nur noch Workshops, ich tue nur noch konzipieren. Das ist so das Business mit den Kunden. Ja? Ich bin nur noch Berater. Und sonst bin ich Unternehmer. Und genau diese zwei unterschiedlichen Pole in mir, auf der einen Seite so diese volle Kreativität, dieses offene Brainstormen nach vorne und die Welt reisen und dann mit Dank meines Teams, die sehr strukturiert auch sein, das wieder auf den Boden zu bringen für den Kunden und auf der anderen Seite Unternehmer zu sein. Das ist das, was ich in meinem Job liebe.
Ich fand es auch mega cool, dass du gesagt hast, du bist selbst erst Unternehmer geworden vor 3 bis 4 Jahren, weil man du wirst es auch gut erkannt haben, es gibt einen Selbstständigkeitsweg und es gibt einen unternehmerischen Weg. Und in der Selbstständigkeit, ich glaube, über die Jahre verliert man sich darin, dass man einfach alles kann und auch dann auch alles macht. Und das ist das Problem, weil auch du irgendwann, ich sag mal, deine Zeit ist begrenzt von der Arbeitszeit und es macht keinen Sinn, dich in jeden Prozess damit reinzustecken, wenn dein Mehrwert oder dein Hebel im Unternehmen in einem bestimmten Bereich einen ganz starken hat. Und du hast schon gesagt, Kreativität und dergleichen ist für dich einfach der Masterhebel, wo du siehst, dass du da das meiste bewirken kannst in so einer Zusammensetzungskonstellation. Und ich glaube, jeder Unternehmerin, Selbstständige, Gründer etc. können jetzt mit dem Kopf nicken, die dieses Gefühl wahrscheinlich auch oft haben, so bin ich gerade selbstständig oder bin ich unternehmerisch tätig. Und das sind zwei Paar Schuhe, die man nicht vergessen darf. Und die Gott sei Dank gibt es gute Coaches, also bitte holt euch immer einen Blick von außen. Es muss nicht immer die WhatsApp-Gruppe sein, in die man reinkommt, wo man super rich wird, sondern Thomas haltet gerade Souverän führen, das Buch in die Kamera. Können wir gerne verlinken in den Shownotes dann noch im Nachgang. Also einfach nur der Appell an euch, dass auch Branding auch etc. und dergleichen sehr gut von außen gesteuert werden kann, weil wir kennen es alle als Gründer, man hat die Werte im Herz, aber man muss sie aussprechen lernen und es muss jemand in eine Struktur bringen, dass man da entsprechend den besten Weg für sich findet. Gut, wir sind gut schon über 1 Stunde drüber, deswegen würde ich noch mit der letzten Frage abschließen. Mit welcher Frage würdet ihr gern euren nächsten Podcast-Gast konfrontieren? Beginnen wir vielleicht beim Raffi.
Bitte lass ihn zu anderen anfangen.
Okay, lass dich nicht anfangen. Thomas, mit welcher Frage möchtest du den nächsten Podcast machen?
Was hast du verbrochen, dass dich Thomas zum Podcast eingeladen hat?
Wie viel hast du ein Zeug? Spaß. So, nochmal.
Was hast du verbrochen?
Was hast du verbrochen, dass du hier zu Gast bist? Passt, nämlich Max?
Also ich stelle mir die Frage gerade des Öfteren selber, und zwar ist es, was wäre eine Sache, die gerade das größte Potenzial hätte, dein Projekt auf das nächste Level zu bringen? Und wenn es nicht schon Priorität 1 ist, warum ist es das noch nicht?
Geil. Geil. Das triggert in mir gerade ganz viel.
Ja, ich habe ein High-Level. Und da kommen wir auch zum Thema Positionierung wieder zurück. Eigentlich brauchst du nicht vieles, sondern nur ein Standing. Warum ist Peter To-Do's anders? Brauchst eigentlich nur ein Ding, mach das gut und dann, ja.
Voll. True. So, Raffi, jetzt oder nie? Was hast du zum Frühstück gegessen?
Na, pass auf, überleg gerade.
3, 2, 1.
Was sind die unverhandelbaren Grundprinzipien deiner Brand?
Ah, das ist geil. Mal schau, für das jetzt am Anfang nichts eingefallen ist. Der war stark.
Ja. Ich hätte jetzt noch 3, 4, 5 auf der Pfanne gehabt, aber ich nehme jetzt den einmal.
Ja, perfekt. Super, Jungs. Dann vielen Dank für eure wertvolle Zeit. Vielleicht kurze Abschlussfrage, da beginne ich jetzt trotzdem bei dir wieder, Raffi. Wenn man mit euch in Kontakt kommen möchte und ein bisschen mit euch philosophieren über Branding, Gott, E-Commerce und die Welt sprechen möchte, wie kommt man denn mit euch in Kontakt? Raffi, bitte zuerst.
Also ich probiere auf LinkedIn halbwegs aktiv zu sein. Da wird mich vielleicht ein oder andere schon gesehen haben. Ansonsten kannst du alles hergeben von mir. Telefonnummer, WhatsApp, Tinder. Blödsinn habe ich nicht.
Weißt du?
Nein, es gibt viele Möglichkeiten, in Kontakt zu treten und wir sind überall recht schnell im Antworten.
Passt perfekt. Max?
Genau das Gleiche. Bin zwar nicht viel auf LinkedIn aktiv, aber habe zumindest einen Account. Das heißt, wenn man meinen Namen googelt, findet man mich dort. Ansonsten einfach auch bei Maurer einfach anschreiben. Dann werde ich die Mail lesen.
Sehr, sehr fein. Last but not least, Thomas?
Ja, ganz klassisch www.xgx.at oder das neue Sales-Team, das ich jetzt seit 3 Monaten aktiv habe. Nein, wir sind auf LinkedIn recht untriebiger. Schreibt uns, du kannst dir gerne meine Handynummer einhängen. Wir sind da voll offen. Und wir freuen uns immer wieder auf so einen Austausch. Also das ist für mich ganz wichtig, Menschen kennenzulernen. Ja, weil ich glaube, Raphael, bei dir, ich schätze dir ähnlich ein, du lehnst da Kunden ab. Das tun wir auch, ja. Es muss auf beiden Seiten passen. Das ist nämlich dieser Punkt, der für eine Partnerschaft wichtig ist. Man ist nicht Bittsteller, sondern man ist ein Partner.
Absolutes Muss. Ja, unterschreibe, ja.
Kommt eben auf den Cashflow drauf an. Alle haben sich gedacht, okay. keiner spricht
jeder
aus.
Hat einen Preis, will nur Thomas sagen.
kommt auf den Kontostand drauf an. Na, Spaß beiseite. Vielen Dank, Jungs, auch für die Kontaktdaten. Thomas, du hast es gerade gesagt, du lernst auch gerne Leute kennen. Ihr werdet alle schon mal bei unseren Events. Das heißt, wenn ihr 2025 irgendwann mal dabei sein wollt, sind in Graz, Linz, Wien, Salzburg, da ist sicher was dabei. Da lernt man die Herren meistens auch kennen, wenn man zeitgemäß am selben Platz und am selben Ort ist. Dementsprechend gerne auch physisch vorbeischauen und mit den Leuten in die Diskussion treten und über coole E-Commerce-Brands sprechen, beziehungsweise vielleicht die eigene ein bisschen reflektieren. Gerne mit mir in Kontakt treten, wenn ihr da auch Kontaktdaten zu den Jungs haben wollt. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr da so megamäßig dabei wart. Danke für die lange, lange Stunde, die wir jetzt gemeinsam verbracht haben. Und in diesem Sinne, alles Liebe an unsere Zuschauer und bye bye. Das war eine weitere Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts mit unserem neuen Roundtable-Format. Wenn du dir ein Thema wünschst, lass es mich gerne wissen. Schreib mir eine Mail an thomas@exfomo.com oder eine WhatsApp-Nachricht unter +43 677 638 188 61. Wir freuen uns natürlich, wenn du die Folge teilst und uns eine knackige Bewertung dalässt. In diesem Sinne, wieder mal danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.